Datenschutz im Ohr. Dein Podcast vom DSGVO Erste-Hilfe-Koffer für Solo-Selbstständige, Freiberufler und kleine Unternehmen bis 19 Mitarbeiter im Büro. Wir sprechen über die verschiedensten Herausforderungen, die der Datenschutz für dein Unternehmen mit sich bringt. Du bekommst wichtige Infos, was es zu beachten gibt und wertvolle Tipps zur Umsetzung der einzelnen Schritte. So geht DSGVO einfach und leicht. Und das lieben wir. Bist du bereit, in die Welt der DSGVO einzutauchen? Los geht's!
Ein fröhliches Hallo zu unserer heutigen Podcast-Folge. Und da freue ich mich, dass ich wieder eine Powerfrau dabei habe. Und zwar die Michaela Theissen, weil wir gemeinsam das Thema Recht mal doppelt betrachten. Nämlich einerseits das Thema DSGVO und andererseits auch andere Rechtsgebiete und auch KI kommt zum Tragen. Und wir machen das mit dem Augenzwinkern, weil wir sagen, außerirdisch gut beraten, DSGVO-Recht und mit einem Augenzwinkern. Und Michaela Theissen ist von der Erfolg hoch 3 Rechtsanwaltsgesellschaft MBH. Und sie macht sie einzigartig, weil sie sagt, geht nicht, gibt's nicht. Es gibt meistens einen Weg. Liebe Michaela, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast in deine Podcast-Folge. Ich bin der Einladung sehr, sehr gerne gefolgt und freue mich auf unser Gespräch heute über Recht mit einem Augenzwinkern. Das kommt ja in den allermeisten Fällen ein bisschen zu kurz.
Das ist es meistens, genau. Erzähl mir mal ein bisschen was von dir und von deiner Kanzlei.
Ja, zu mir gibt es eigentlich Folgendes, wie ich finde, Spannendes zu sagen. Ich glaube, dass ich eine etwas ungewöhnliche Rechtsanwältin bin oder jedenfalls meinen Beruf ein wenig anders verstehe als viele Anwaltskolleginnen und Kollegen. Das sagt auch schon der Name meiner Kanzlei, Erfolg hoch 3. Und das bedeutet, dass in meiner Kanzlei die anwaltliche Beratung stattfinden darf, aber auch natürlich dann ohne rechtliche Beratung die Mediation, meist in Wirtschaftsmediationsfällen. Und das ist das Besondere, auch Supervision möglich ist an dieser Stelle. Und viele Menschen im Wirtschaftsleben, die kennen die Supervision so gar nicht, interessanterweise. Und das ist sehr, sehr schade, weil das ein Format ist, mit dem man sehr, sehr schnell zu sehr, sehr guten Entscheidungen kommt. Das ist eine Art professionelle Reflexion. Und ich habe entdeckt, dass es sehr, sehr wirkungsvoll ist für meine Mandanten, die supervisorische Tätigkeit, die Reflexion mit in die anwaltliche Beratung zu integrieren, so dass meine Mandanten das bekommen können, was sie tatsächlich wollen. Und das wird interessant.
Das hört sich spannend an. Ja, da können wir ja nachher vielleicht noch mal ein bisschen drauf eingehen. Gehen wir doch mal so ein bisschen erstmal aufs Augenzwinkern. Wir haben uns ja so ein paar Themenbereiche rausgesucht gehabt, wo du gesagt hast, das ist dir mal in deiner Laufbahn über den Weg gelaufen, was auch so ein bisschen was mit Datenschutz zu tun hat, weil wir sind ja hier im Datenschutz-Podcast. Und ich gebe dir mal als Tipp mit fürs erste Thema Treuhänder Immobilienfonds. Was gibt's darüber zu berichten?
Ja, das ist ja eine sehr, sehr spannende Frage. Die Treuhänder und die Immobilienfonds, die zeichnen sich ja dadurch aus, dass sehr, sehr viele Anleger zusammen sind in einem Fonds. Und solange der Fonds gut läuft, ist das alles auch wunderbar geschmeidig und toll. Läuft der Fonds nicht mehr so gut, dann haben natürlich die Anleger den Wunsch, sich auch zu organisieren. Und dann stellt sich natürlich auch die Frage, darf man die Daten von anderen Anlegern denn einfach so bekommen? So, und Anleger sind ja meist unterwegs in einem Bereich, wo sie auch ihr Geld anlegen wollen. Und vielleicht ist das denen gar nicht so recht, dass andere Anleger wissen, dass sie auch beteiligt sind an einem solchen Fonds. Und da muss ich sagen, das war so der Beginn auch der Datenschutzthemen, bei denen ich dann dachte, Mensch, also das stimmt, hier gibt es nicht nur rein rechtliche Themen zu sagen, mein Fonds läuft nicht gut, ich möchte mir überlegen, ob ich Schadensersatzansprüche geltend machen möchte, sondern dieses Organisationselement dazu kam. Denn ich hatte immer sehr viel Verständnis für die Anleger, die sagen, wir wollen uns organisieren, ja, wir wollen gemeinsam sind wir stärker. Aber auf der anderen Seite dann eben das Thema auch, naja, ich möchte aber eigentlich gar nicht, dass die anderen wissen, dass ich beteiligt bin an dieser Stelle. Da haben wir jahrelange Rechtsauseinandersetzungen gehabt, bis dann die Gerichte doch entschieden haben, dass es die Möglichkeiten gibt, die Adressen der anderen zu bekommen.
Ja, muss doch eigentlich auch sein, oder? Sonst geht's doch gar nicht, oder? Ist das, ich kenne mich da jetzt nicht aus, aber muss ich als Anleger, bin ich nicht darauf angewiesen, auch zu wissen, wer da noch mit dran beteiligt ist?
Nicht unbedingt, weil wenn ich ja der Meinung bin, ich für mich ganz alleine, dass mein Investment nicht gut läuft, dann kann ich mir ja selber überlegen, wie gehe ich dagegen vor. Die anderen brauche ich dazu erstmal nicht. Wenn ich aber sagen will, naja gut, also das, was mich betrifft, betrifft die anderen vielleicht auch und vielleicht sind wir ja gemeinsam auch stärker, dann hat das natürlich einen anderen Aspekt nochmal und auch eine andere Wirkmacht gegenüber den Anspruchsgegnern dann. Ich meine, heute sind diese Fragen weitestgehend ausdiskutiert, aber wenn ich so denke zu Beginn meiner anwaltlichen Tätigkeit und dem Datenschutz, war das ein Thema, das wurde sehr, sehr kontrovers diskutiert. Und heute haben wir das eben in anderen Bereichen, wo man sich ja manchmal fragen muss, ist das Datenschutzrecht eigentlich noch praktikabel? Wird das Datenschutzrecht nicht vielleicht benutzt, um andere Dinge, um Stress aufzubauen, um Druck aufzubauen und instrumentalisiert in gewisser Art und Weise?
Hast du da
Und
Beispiele für uns?
da wäre es echt schön, wenn man das mit einem Augenzwinkern, das ist ja unser Thema heute, auch ein bisschen verbinden könnte und diejenigen, die den Datenschutz dann für sich über Gebühr, muss ich sagen, nutzen wollen, vielleicht auch einen Moment innehalten, um sich zu fragen, warum mache ich das? Geht es jetzt tatsächlich noch um den Schutz meiner Daten oder benutze ich jetzt das Datenschutzrecht? Das kommt manchmal ein bisschen zu kurz.
Ja, das ist richtig. Es gibt ja auch im Datenschutzrecht in der DSGVO das Thema, dass ich Auskünfte zurückweisen kann, wenn sie zu exzessiv sind oder wenn sie falsch geleitet sind oder nicht zum Zweck führen. Aber auch da ist die Rechtsprechung oftmals ja so, dass es heißt, naja, immer kann ich mich darauf nicht zurücksetzen, weil ja, es wird zu oft eben auch benutzt, um keine Auskunft geben zu wollen. Und das ist genau auch so eine Gratwanderung wieder dabei. Das erlebe ich zurzeit auch. Viele Auskunftsanfragen, die einfach nur malträtieren wollen, die einen das Leben schwer machen wollen.
Ja, und an der Stelle ist das Datenschutzrecht auch, wie ich finde, ein sehr gutes Beispiel dafür, das Augenmaß vielleicht noch mal mehr in den Fokus zu rücken. Zum Beispiel Nachbarn, die so eine Haustürkamera haben, die sie vielleicht auch brauchen, um zu sehen, wer klingelt. Das führt ja manchmal dazu, dass die Nachbarn drumherum eine Anzeige bei der Landesdatenschutzbeauftragten machen mit dem Punkt, die Kamera geht zu weit nach vorne, geht zu weit, beeinträchtigt mich jetzt an dieser Stelle. Und anstatt miteinander zu sprechen, gibt es dann eine Anzeige. Und das sind so Fälle, wo ich mir denke, es wäre gut, wenn wir wieder mehr miteinander ins Gespräch kommen würden, bevor die Rechte, die natürlich unbestritten da sind, wie du sagst, exzessiv ausgeübt werden,
Ja, es
sondern
wäre
mit einer
natürlich,
gewissen.
jetzt mal zum Augenzwinkern zurück. Wäre für dich natürlich schlecht, wenn man vorher kommuniziert, bevor man sich einen Anwalt nimmt, ne? Weil dann hast du weniger Arbeit. Aber nein, du hast schon
Nein.
recht. Wir sollten wieder mehr, Thema Augenzwinkern, wir sollten wieder mehr aufeinander zugehen. Da bin ich voll bei dir, weil man kann vieles in der Kommunikation auch lösen, ohne gleich die Aufsichtsbehörden einzuschalten oder das Gericht eben sozusagen in Anspruch zu nehmen.
Gleichwohl sind wir tatsächlich dafür unterwegs, dass Menschen wieder mehr miteinander sprechen. Denn es gibt natürlich rechtliche Fragestellungen, die du nicht lösen kannst, indem du miteinander sprichst. Also beispielsweise die Auslegung einer Betriebsvereinbarung kann ein Arbeitgeber nur einheitlich machen. Da kann er nicht mit jedem Arbeitnehmer darüber sprechen und diskutieren, wie das denn jetzt in seinem Fall wohl so zu sehen ist. Gibt es da also Streit, ist es gut, wenn ein Gericht entscheidet, wie das jetzt auszulegen ist und dann eben für alle gilt. Also es gibt Fälle, da braucht es das Gericht. Es gibt aber auch ganz, ganz viele Fälle, da braucht es das nicht. Und da wäre es eine sehr gute Sache, wenn die Menschen eher ins Gespräch kommen würden. Und wenn du sagst, ich verliere dann einen Teil meiner Mandate, das sehe ich persönlich anders, weil auch Anwälte haben ja nur 24 Stunden Zeit am Tag. Das
Ach
heißt,
echt, du
sie
auch
könnten
nur?
ihre ihre Arbeitskraft darauf dann konzentrieren, dass sie die Fälle dann eben bearbeiten, die für die Mandanten, ich sag mal, besonders zielführend sind und nicht beschäftigt sind mit Mandaten, die eigentlich, ich sag mal, unter Menschen auch ganz normal geregelt werden können.
Jetzt sind wir schon bei Betriebsvereinbarung gewesen, da sind wir schon im Bereich Arbeitgeber, Arbeitnehmer. Da hatte ich mir einen Stichpunkt mal aufgeschrieben. Ich weiß jetzt allerdings nicht mehr ganz genau, was dahinter steckte. Das wirst du wahrscheinlich erhellen. Arbeitgeber wollen Mitarbeiter kündigen durch Abmahnung. Was steckte denn dahinter? Magst du das noch mal aus deiner Erfahrung, aus deinem großen Erfahrungsschatz berichten?
Ich erinnere mich, dass wir darüber gesprochen haben. Die Abmahnung ist ein ganz besonders schönes Beispiel, um zu zeigen, wie ich arbeite. Im Regelfall kommt die Anfrage anwaltlich. Das heißt, ein Mandant meldet sich und sagt, nun, ich bin abgemahnt worden, ich bin damit nicht einverstanden, was können wir machen? Wenn eine rein rechtliche Antwort erfolgt, dann kann man natürlich die Abmahnung und ihren Grund prüfen. Man kann das Abmahnungsschreiben prüfen, ob es die Anforderungen der Abmahnung rechtlich enthält. Das ist auch in vielen Fällen nicht der Fall. Und man kann natürlich den Arbeitgeber auffordern, wenn man zum Ergebnis gekommen ist, die Abmahnung ist unwirksam, die Abmahnung aus der Personalakte zu entfernen und, wenn das nicht geschieht, man beauftragt ist, eben die entsprechende Klage zu erheben. Nur wenn du dir das anhörst, Corinna, glaubst du, dass das irgendeinen sinnvollen Effekt hat? Glaubst du, dass der Arbeitgeber dann sagt, ja, super, ich habe mich geirrt, ich nehme die Mahnung jetzt eben wieder zurück?
Nein, da ich ja selber auch mal Arbeitgeber war, ist es eben das Thema nicht. Ich denke mal, ein gutes Miteinander wird es in diesem Arbeitsverhältnis dann wahrscheinlich auch in Zukunft nicht geben.
Ganz genau so ist das. Und wenn der Arbeitgeber sich aber entschließt, die Abmahnung zu schreiben, dann kannst du Brief und Siegel drauf geben, dass es etwas gibt, was nicht in der Zusammenarbeit in Ordnung ist. Also vertrauensvolle Zusammenarbeit ist da gerade gestört. Und die Frage, die sich stellt, ist, nimmt sich jemand im Unternehmen Zeit zu gucken, was ist denn da eigentlich gestört und können wir daraus etwas verändern, sodass es für alle besser ist? Oder greift man zu dem, was man kennt und sagt, okay, da muss eben abgemahnt werden? Und wenn ich eine solche Abmahnung bekomme, dann gehe ich erst ins Gespräch mit meinem eigenen Mandanten, wenn du so willst, in die Supervision mit meinem eigenen Mandanten, mit der Fragestellung, ob er sich vorstellen kann oder ob er eine Wahrnehmung darauf hat, wie es dazu gekommen ist. Und interessanterweise schildern die Mandanten, dass es häufig weniger mit ihnen selbst zu tun hat, aber mit den Umständen. Zum Beispiel ein Wechsel im Team, eine Umstrukturierung, eine neue Führungskraft, ein neuer Vorstand. Also etwas, was sich auch in der personellen Zusammensetzung geändert hat und was dann eben auch zu einer anderen Zusammenarbeit führt. Und wenn der Arbeitgeber da jetzt nicht gut geguckt hat, dass dieses Teambuilding funktioniert, dann kann es gut sein, dass in so einer Veränderungssituation einfach das Ergebnis ist, wir können nicht gut miteinander. Was eher schade ist, denn es muss nicht sein, dass jemand seinen Arbeitsplatz verliert. Und wenn mein Mandant dann bereit ist zu sagen, okay, lass uns ins Gespräch gehen, lass uns gucken, woran das liegt, ob wir da eine andere Form von Lösung finden, die auch eine Zusammenarbeit weiter ermöglicht, bin ich damit einverstanden. Also wenn mein Mandant dazu Ja sagt, dann gehen wir auf den Arbeitgeber zu, also entweder auf die Führungskraft, die Personalabteilung oder auch den Geschäftsführer, je nachdem, wer die Abmahnung intern zu verantworten hat und schlagen vor, dass wir miteinander sprechen. Und in einer erstaunlich hohen Anzahl von Fällen ist der Arbeitgeber dazu bereit. Und wir finden eine Lösung, die nicht in der Auflösung des Arbeitsverhältnisses mündet. Das ist nicht in allen Fällen der Fall, ist auch so, aber doch, wie ich finde, in einer bedeutenden Anzahl von Fällen. Und du merkst dann, dass es im Unternehmen so ein bisschen daran fehlte, weil ja auch viele externe Faktoren auf die Unternehmen im Moment einwirken, dass einfach auch aufgrund von Fachkräftemangel, von Personalmangel keine Zeit und keine Ressource da war, eine andere Lösung zu finden als die, die man seit jeher kennt, nämlich Abmahnung.
Ja, ich meine, es ist ja dann auch wichtig, vielleicht im Vorfeld es schon zu suchen und eine Mediation zu suchen, bevor dann die Abmahnung da ist. Aber dazu muss man natürlich auch selber als Arbeitnehmer sozusagen sich mal Gedanken machen, was geht hier eigentlich ab und schon frühzeitig vielleicht irgendwo jemanden einschalten. Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Thematik ist auch von der DSGVO her ein Thema, weil ich weise ja zum Beispiel auch immer darauf hin, es haben ja einige andere Anwälte für Arbeitsrecht, ich weiß nicht, ob du es genauso machst oder siehst, gesagt, dass wenn sie neue Mandanten bekommen im Arbeitsrecht, dass sie gerne auch mal fragen, was ist denn zusätzlich zum Arbeitsvertrag an Informationen zum Datenschutz unterschrieben worden? Weil da gibt es ja so spezielle Dinge wie Informationshinweise, Verpflichtung zum Datenschutz und, und. Siehst du das genauso, dass das auch ein elementares Thema ist? Weil manche Rechtsanwälte, habe ich so die Erfahrung, legen da gerne den Finger in die Wunde, um da eben auch ein bisschen Druck auszuüben. Aber ich schätze dich mal gerade, da du Mediation machst, nicht so ein, aber ich habe es von anderen eben gehört.
Das ist ein spannender Aspekt. Also ich schaue mir die Unterlagen ja immer sehr genau an. Das machen die Anwaltskollegen auch. Und natürlich hast du das Thema Beschäftigtendatenschutz. Und natürlich, wenn der Mandant die Unterlagen vollständig vorlegt, dann siehst du auch, gibt es da Aufklärungen, was ist denn da aufgeklärt worden. Manchmal ist es sogar so, dass zwar Datenschutzunterlagen da sind, die aber nicht dem entsprechen, was da tatsächlich passiert. Also zum Beispiel, ein Konzernunternehmen ist dafür zuständig, die Personalabteilung zu stellen und vielleicht auch die Abrechnungen zu machen. Es gibt aber weder im Beschäftigtendatenschutz noch in den Einwilligungen eine Passage, die das widerspiegelt. Damit ist das ja schon nicht korrekt aufgesetzt. Und also ich nehme es erstmal zur Kenntnis. Ich sage es auch meinem Mandanten. Inwieweit wir das nutzbar machen, ist eine Frage des Gesprächsverlaufs. Also ich würde niemanden damit bedrohen. Manchmal reicht es schon, es zu erwähnen an der Stelle. Ja, denn ich sag mal, die fehlende Einwilligung, die kann ja nun nachgeholt werden entsprechend und kann für die Zukunft auch anders verwendet werden. Und wenn man dann sich einigt, auch weiter zusammenzuarbeiten, dann können diese Dinge ja dann auch in diesem Zuge wieder glattgezogen werden. Ich würde aber jetzt nicht empfehlen, weil es auch nicht zielführend ist, mit einem groben Verstoß gegen die Datenschutzvorschriften da jemanden zu behelligen.
Wir haben ja nun auch schon zusammengearbeitet in dem einen oder anderen Fall. Du hast mich ja auch schon unterstützt in dem einen oder anderen Fall. Da kamen wir auch immer gerne auf das Thema unlauterer Wettbewerb, Marktschreierei. Da hast du, glaube ich, auch ein Thema dabei, Fotos von Mitarbeitern, weil das ja einerseits auch bei der DSGVO natürlich ein Thema, wie handle ich das? Und da hast du, glaube ich, auch noch ein Thema dazu oder eine Erfahrung dazu oder ein Beispiel dazu. Gehen wir doch da noch mal drauf ein, weil da sind wir ja auch irgendwo noch im Arbeitgeberrecht, aber andererseits auch im unlauteren Wettbewerb. Wie hängt das denn zusammen?
Ja, wobei das, glaube ich, zwei Themen sind. Das eine sind tatsächlich die Mitarbeiterfotos, weil manche Mitarbeiter vor allen Dingen im zuarbeitenden Bereich, beispielsweise Assistentinnen also es ist eigentlich häufig eher bei Frauen so nach meiner Wahrnehmung als bei Männern. Einfach, ja, also jetzt aus meiner Erfahrung waren es eigentlich immer Frauen, die gesagt haben, ich möchte nicht mit dem Foto dort auf der Website sein, interessanterweise. Und kann ich sie zwingen, kann ich sie nicht zwingen? Und das ist etwas, da muss ich sagen, braucht der Arbeitgeber auch eher Fingerspitzengefühl. Also die Frage, warum möchte jemand dort nicht sein, liegt es? Ja, woran liegt es denn eigentlich? Ja, und da ist der Arbeitgeber auch immer sehr gut beraten, wenn er die Mitarbeiterinnen dann auch ein Stück weit mitnimmt. Und das Thema, ich sag mal, Urheberrechte, unlauterer Wettbewerb, das spielt im Moment eine besonders große Rolle im Zusammenhang mit KI, weil ja es durch die, ich nenne es jetzt mal Spielerei mit KI, ja auch häufiger mal dazu kommt, dass Bilder erstellt werden, dass Bilder verfremdet werden, dass Musik verwendet wird, dass Musik verfremdet wird, dass Musik einfach übernommen wird oder auch Texte. Und in dem Zusammenhang die Nutzung von KI in sehr engem Zusammenhang steht mit der Verletzung von Urheberrechten. Und ich sag mal, die einfachen Fälle können durchaus meine sein. Die komplizierteren Fälle habe ich eine sehr liebe Kollegin in Köln, die spezialisiert ist auf Verstöße gegen das Urheberrecht und auch helfen kann, wenn abgemahnt wird. Deswegen. Und die Mandate gebe ich dann, wenn sie eine gewisse Komplexität haben, an die Kollegin weiter. Die macht das sehr
Ja,
gut.
KI ist natürlich im Zusammenhang mit dem AI-Act, was du angesprochen hast. Und ich meine, es ist jedermann ja zugänglich. Wir haben ja auch schon den einen oder anderen Podcast dazu gemacht. Das heißt, ich habe es vielleicht in meinem MS-365 eingebunden, der Copilot oder ChatGPT ist auf jedem Handy überall drauf. Ich kann es irgendwo schnell nutzen. Und da ist natürlich auch das Thema des Urheberrechts. Ja, lade ich jetzt ein Bild, was weiß ich nicht, von meinem Mitarbeiter hoch und verfremde das oder mache ich einen Text daraus oder ähnliches. Da gibt es spezielle Richtlinien, an die ich mich halten muss. Und ist, glaube ich, auch ein Thema, was du im Moment verstärkt auch mit auf dem Plan hast.
Ja, genau, denn es hat ja mehrere Ebenen mit der KI. Also nicht nur die europäische Regelung mit dem EU-AI-Act, den du gerade angesprochen hast, sondern das beginnt ja schon damit, mit der Fragestellung, weiß ich eigentlich, wenn ich meine KI benutze, welche Regelungen zwischen dem Anbieter der KI und mir gelten? Das ist dieses spannende Kleingedruckte, was kaum jemand liest. Ja, zum Beispiel auch ChatGPT hat Geschäftsbedingungen. Interessanterweise. Und jede KI hat es und Lizenzbedingungen. Und da lohnt es sich durchaus, mal nachzugucken, was darf ich eigentlich mit den Arbeitsergebnissen, die ich mit einer KI erziele, eigentlich machen? Und was darf ich damit vielleicht auch nicht machen? Und dann wird man sehr schnell feststellen, dass es dort Regelungen gibt, die sagen, für Verstöße dessen, also wenn anders gewendet, wenn mein Arbeitsergebnis Rechte Dritter verletzt, bin immer ich dafür zuständig. Ja, also zum Beispiel, wenn ich auf meine KI jetzt unbedingt den Coca-Cola-Schriftzug machen möchte oder etwas anderes und das verletzt die Rechte dieser Unternehmen, dann ist das mein Problem. Das heißt, bei aller spielerischen Herangehensweise, die wir ja auch propagieren, tatsächlich in unseren Workshops, also eine sehr leichte Herangehensweise, ist es trotzdem so, dass es harte rechtliche Konsequenzen geben kann. Und deswegen verbinden wir in unseren Workshops auch die KI-Expertise mit der Datenschutzexpertise, mit der rechtlichen Expertise, damit Unternehmen, die jetzt sagen, okay, ich möchte jetzt mal, dass meine Mitarbeiter auch einfach mal leicht an diese Sache herangeführt werden oder auch mal gucken, wie kann man so einen Agenten bauen? Wie kann man einen Angebotserstellungsprozess vielleicht mit KI besser unterstützen, dass da gleichwohl von Anfang an natürlich einmal die Motivation gesetzt wird, aber auch der rechtliche Rahmen.
Ja, ich habe mir das gedacht, das war ja vor ein paar Monaten, war es, glaube ich, im Facebook oder LinkedIn oder wo ich es gesehen habe, habe ich auch mitgemacht. Ich habe da aber besonders drauf geachtet. Da konntest du dir wie so ein Plastikcover machen mit einer Puppe, die dir ähnlich aussieht und dann also Dinge drumrum platzieren, so als wenn du eine Spielzeugpuppe irgendwo im Laden kaufst, in so einem Hardcover. Das war der Running Gag, das haben alle gemacht. Und ich habe da tatsächlich echt die Luft manchmal angehalten, weil bei manchen war dann das Apple-Logo zu sehen, bei anderen war dann, was weiß ich nicht, Starbucks-Kaffee mit dem Logo zu sehen und, was da drin erstellt wurde. Und das sind genau die Dinge nach Urheberrecht, was du angesprochen hast, wo ich eben sehr vorsichtig sein muss, weil ich darf diese Logos, auch wenn ich einen Starbucks-Becher bei mir jetzt hier habe und nutze, darf ich die aber trotzdem nicht unbegrenzt in diesem Zusammenhang irgendwo nutzen, um dafür wieder Werbung für mich zu machen oder ähnliches, ne?
Und dafür ein Bewusstsein zu schaffen, dass es hier ein Spagat ist zwischen Spaß, Arbeitserleichterung, unser Augenzwinkern und harten Fakten und rechtlichen Maßgaben, die ja manchmal nicht ganz so gerne gesehen werden, weil sie ja auch, ich sag mal, komplex sein können, weil man sie beachten muss, weil das dann nicht mehr ganz so spielerisch ist. Das ist die Kunst da drin und ich glaube, dass viele Unternehmen das auch wertschätzen würden, wenn, ich sag mal, beide Komponenten unter einen Hut gebracht werden könnten. Einmal die Erleichterung durch KI, aber auch der rechtlich und technisch sichere Rahmen.
Ja, und das denke ich mal, das ist genau eben das spannende Thema dabei. Wenn wir auch mal angucken, was nutzen wir im Moment für Kommunikationsmittel? Messenger wird viel genutzt, WhatsApp wird viel genutzt, auch in Verbindung mit KI. Es werden Funnels gebaut, es werden KI-Prozesse gebaut, die irgendwie bestimmte Sachen schon abfangen. Und es ist ja alles technisch möglich. Das ist ja alles nicht das Thema. Und sagen wir es mal so, in 98% der Fälle geht's auch gut, weil da beschwert sich keiner. Wie heißt es immer so schön bei euch? Wo kein
Kein
Kläger, da
Kläger,
kein, genau.
Richter.
Wo kein
Genau.
Kläger, da kein Richter, genau. Und ja, aber will ich denn der eine sein, bei dem es dann vielleicht doch daneben geht, weil ich einen Mitbewerber habe, dem das sauer aufstößt, weil ich einen Mitarbeiter entlassen habe, der jetzt irgendwie Rache sucht oder ähnliches? Und das ist, glaube ich, genau die Problematik. KI erleichtert sehr viel. Und mal mit Augenzwinkern gesagt, wer nutzt es nicht? Also ganz ehrlich gesagt, ich nutze es auch. Aber wie du schon sagst, ich muss mir bewusst sein, was ist. Und das ist das Wichtige, weil wir haben eben viele Gesetze, die da reinspielen. Also wenn ich jetzt, nehmen wir mal an, ich mache ein normales Posting und lasse mir ein Bild erstellen, dann habe ich das Urheberrecht, das ich beachten muss. Ich habe das KI-Recht, das ich kennzeichnen muss, dass es KI ist. Ja, dann habe ich ja bei dir gelernt, auch wo wir zusammengearbeitet haben, sehr vorsichtig mit dem Wording zu sein, weil da sind wir wieder bei der Marktschreierei. Vielleicht magst du da noch mal ein paar Sätze zu sagen.
Ja, bei der Marktschreierei, genau. Ich darf zum Beispiel nicht ohne weiteres sagen, dass ich der Beste bin. Ja, oder dass
Aber wenn ich es
ich,
doch bin,
du könntest vielleicht sagen, du glaubst, dass du der Beste bist. Oder dass alles rechtssicher ist. Ja, zum Beispiel mit dem rechtssicher, das ist nämlich so eine Sache. Rechtssicher, was bedeutet das denn? Im Recht ist es so, dass wir einen bestimmten Sachverhalt haben, der dann nach den gesetzlichen Maßgaben geprüft wird, ob er bestimmte Rechtsfolgen hat. Änderst du den Sachverhalt, änderst du die Rechtsfolge. Also rechtssicher in Bezug auf was denn eigentlich? Das können nur Vorgänge sein, die in keiner Form der Bewertung unterliegen. Also die meisten Dinge unterliegen aber der Bewertung, wie zum Beispiel auch, ob etwas unlauter ist. Das Recht ist ja interessanterweise keine mathematische Wissenschaft, sondern hat sehr viele Bewertungen in sich. Unlauter beispielsweise oder angemessen haben wir häufiger mal oder diese Dinge. Und das muss dann ausgefüllt werden, sodass ich mich natürlich als Unternehmer immer bemühen kann, die rechtlichen Aspekte meiner Tätigkeit erstens zu kennen und auch gut auszufüllen und auch eine Marschroute zu haben, dass ich einem unabhängigen Dritten wie einem Richter erklären kann, was ich mir dabei gedacht habe, ja, und welche Maßnahmen ich getroffen habe, um dem Gesetz zu entsprechen,
Ja,
sodass
darf ich da
dann
kurz
auch eine.
einhaken, Michaela? Weil, also für mich stellt sich dann ja die Frage, der Richter entscheidet ja dann eigentlich, was unlauter ist. Das ist ja dann eigentlich eine, er kann es ja gar nicht unbedingt an Fakten festmachen. Ist das dann nicht auch eine Persönlichkeitsentscheidung von ihm? Also subjektive Entscheidung, was jetzt unlauter ist oder nicht?
Da sprichst du eine sehr interessante Fragestellung an. Der Richter, entscheidet ja im Rahmen der Prozessordnungen. Das heißt, die Prozessordnungen geben ja, wenn du so willst, so etwas wie Spielregeln vor, wie der Richter zu seiner Entscheidung kommt. Und im Zivilrecht, in dem ich unterwegs bin, gibt es keine Amtsermittlung in diesem Sinne, sondern also der Richter ermittelt nicht den Sachverhalt, sondern er nimmt das, was die Parteien ihm vortragen. Das heißt, der Kläger, der sich wehrt gegen etwas, was unlauter ist, wird einen Vortrag dazu in seiner Klageschrift haben, warum er das findet, welche Tatsachen er zugrunde legt, was er beweisen kann. Zum Beispiel, an was ich mich erinnere, das war nicht mein Fall, aber er war wirklich witzig. Kennst du die Kuh Paula? Das ist so eine Art Joghurt.
Ja, die ist mit den Flecken. Paula, die mit den
Die
Flecken.
mit den Flecken. Und da muss es vor ganz langer Zeit mal einen Rechtsstreit gegeben haben, weil ein anderer Pudding in irgendeiner Form als verwechslungsfähig oder als Verwechslungsgefahr geneigt angesehen wurde, der natürlich anders aussah, aber wo man sagen, wo zumindest mal der Kläger gesagt hat, also das beeinträchtigt mich, weil dieser andere Pudding mit den Flecken ist so ähnlich oder ist zum Verwechseln ähnlich wie meiner. Und an der Stelle trägt natürlich jede Partei vor, der Kläger, warum das verwechselbar ist, der Beklagte, warum das nicht verwechselbar ist. Und der Richter muss sich dann natürlich seine Meinung bilden. Und das kann natürlich sehr schwierig sein. Ja, wie ist das aufgemacht? Wie ist der Eindruck? Ist es oder ist es nicht? Und das sind durchaus, weil dem Richter natürlich bewusst ist, dass es eine wirtschaftliche Konsequenz hat hinten raus. Das sind schon sehr schwere Entscheidungen, die ein Gericht dann treffen muss. Aber im
Ja.
Zivilrecht, stützt er sich darauf, was die Parteien vortragen.
Ja, es ist spannend. Also das heißt, es ist immer wichtig, bevor ich irgendetwas tue, mir im Vorfeld, wie im Datenschutz auch, Prophylaxe ist eigentlich das A und O, Gedanken zu machen, warum mache ich das und wie argumentiere ich das? Und das am besten vielleicht auch schon schriftlich irgendwo mal kurz festlegen, dass man sagen kann, okay, ich habe so und so entschieden, das zu machen. Also sehe ich das richtig, weil das ist ja auch eigentlich die Grundlage vom Datenschutz. Ich sollte vorab ein Datenschutzkonzept haben, um zu wissen, was sollte ich nicht tun, damit ich nicht ins Fettnäpfchen platsche und erst beim Bußgeld oder bei einer Beschwerde merke, was ich nicht hätte tun dürfen. Also mal ganz grob gesprochen.
Ja, genau. Und deswegen gibt es ja auch im Datenschutz und auch in vielen anderen Rechtsgebieten die Verpflichtung zur Dokumentation. Und die Dokumentation ist immer sehr hilfreich, weil sie ja ein Beweismittel ist. Sie ist eine Dokumentation, sie ist eine Unterlage und sie kann als Beweis dienen, sowohl bei einer Behörde wie auch beim Gericht, dass ich meine Verpflichtungen erfüllt habe. Und das eine ist, da weißt du ja, das ist eines meiner Lieblingsthemen, ist das Thema Vertrauen auf der einen Seite und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Und das andere ist rechtliche Beweisbarkeit. Das gilt vor allen Dingen auch im Arbeitsrecht. Du hast eben den Mitarbeiter angesprochen, der vielleicht, ja, ich sag mal, entlassen wird und es gab Missstimmungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Und wenn er aus dem Unternehmen weg ist, nimmt er das zum Anlass, dann nochmal, ich sag mal, schlechte Bewertungen abzugeben oder andere Dinge zu tun. Und das ist bei meinen Arbeitgebermandanten ein Thema, dass ich versuche darauf hinzuwirken, dass auch das Offboarding, also nicht nur das Onboarding, sondern auch das Offboarding, wenn jemand geht, dass das in einer vernünftigen Art und Weise stattfindet. Also, dass man, ne, häufig hörst du ja, er verlässt uns. Das hört sich ja so ein bisschen traurig an, ja, und kann ja auch ganz verschiedene Gründe haben. Ja, und man ist irgendwie so ein bisschen betroffen auch, dass der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin jetzt geht oder gehen muss oder was auch immer. Aber gleichwohl ist jeder Arbeitgeber gut beraten, wenn er das trotzdem wertschätzend administriert.
Ja,
Vor allen Dingen bei denjenigen Arbeitnehmern, die selbst kündigen.
definitiv, ja. Also das habe ich auch aus eigener Erfahrung, dass das sehr wichtig ist, wie geht man auseinander. Also auch die Kommunikation ist sehr wichtig. Nicht zu sagen, so, du bist jetzt gefeuert und ich sag dir nicht warum. Das ist denkbar schlecht teilweise. Nochmal zurück zum Thema Augenzwinkern. Ich habe tatsächlich einen Fall gehabt, ja, da schüttelt man eher den Kopf als Augenzwinkern. Jemand hat über 3.500 Kontakte im LinkedIn oder hat die sich im LinkedIn sozusagen selektiert und hat die dann mit Mail mit einem Werbenewsletter angeschrieben. Was natürlich per Mail, der hat die Adressen raus aus dem LinkedIn und hat per Mail eine Kaltakquise Werbemail gemacht. Was war das Thema? Von 3.500 bis jetzt ist mir ein Fall bekannt, dass sich ein Rechtsanwalt gemeldet hat. Abmahnung, Unterlassungserklärung und Auskunftsrecht nach DSGVO, wo ist die Einwilligung und. Weil ich kann natürlich innerhalb von LinkedIn, kann ich natürlich anschreiben, das ist nicht das Thema, da bin ich innerhalb der Struktur. Aber da sind wir wieder beim unlauteren Wettbewerb, glaube ich, ne? Wenn ich das rausziehe und dann mailmäßig den kalt anschreibe, außerhalb der Plattform, da sind wir wieder in deinem Rechtsgebiet drin, sehe ich das richtig?
Ja. Wobei, ich sag mal, auch das sind ja immer wieder die Fälle, in denen jemand es übertreibt. Ja. Das sehen wir ja ganz, ganz oft, dieses Übergebühr nutzen von etwas. Das war ja zum Beispiel auch der Fall bei unserem BGH-Urteil zu den Coaches nach dem Fernunterrichtsschutzgesetz. Was wir jetzt im Juli hatten, ich weiß nicht, ob du es verfolgt hast, auch dem lag ein Fall zugrunde, wo
Kannst du mal
man dem
ganz kurz
Urteil deutlich,
erläutern für unsere
ich
Zuhörer,
erläutere
weil die
das
das
kurz.
wahrscheinlich nicht genau.
Ja, also lass mich erst kurz sagen, dem Urteilstext kannst du also zwischen den Zeilen kannst du lesen, dass es den Bundesrichtern ganz wichtig war, hier ein Zeichen zu setzen. Tatsächlich bei diesem Urteil. Und es betrifft die ganze Coaching-Branche und wahrscheinlich auch alle anderen Berater, die in Form von Online-Unterricht unterwegs sind. Und es war halt ein recht krasser Fall, sowohl mit einem sehr, sehr hohen Honorar, was mit dieser Coaching-Dienstleistung verbunden war. Und der Kunde hatte sich geärgert. Er hatte also etwas anderes erwartet, der Kläger, was er bekommt für sein vieles Geld, als er wohl dann offensichtlich bekommen hat. Denn sonst hätte er sich ja nicht entschieden, die zweite Rate nicht zahlen zu wollen. Genau. Und dieser Fall geht dann vom Landgericht über das Oberlandesgericht bis hin zum BGH. Und der BGH ja, entscheidet dann, dass der Coaching-Vertrag sogar nichtig ist, wegen Verstoß nach dem Fernunterrichtsschutzgesetz, was ein sehr, sehr altes Gesetz ist. Ja, und da ist auch die Frage, ja, warum hat das jemand kommen sehen? Hätte man dieses höchstrichterliche Urteil vielleicht auch durch einen Vergleich verhindern können, damit es nicht die ganze Coaching-Branche betrifft? Also auch da stellen sich dann immer Fragen, wenn jemand, ich sag mal, möglicherweise über Gebühr unterwegs ist und rechtliche Strukturen für sich nutzt. Und soweit es meine Arbeit betrifft, versuche ich immer auch zu sehen, welche Auswirkungen hat so ein Urteil? Ist es sinnvoll, eine Sache bis zum BGH zu bringen oder hat das so eine systemische Auswirkung irgendwann? Manche Fälle haben keine systemische Auswirkung, weil sie einfach so speziell sind, dass sie nur wirklich zwischen den Parteien gelten. Da mag es so sein. Aber wenn es einen Sachverhalt betrifft, der so allgemein ist wie dieser, dann würde ich mir auch manchmal einfach wünschen, dass andere Lösungen da gefunden werden könnten.
Ja, und bestimmt auch, wenn man sich da Mühe gibt, mit Sicherheit. Wir haben jetzt verschiedene Rechtsgebiete mal angeschnitten und, aber wir stellen eins fest, in allen deinen Rechtsgebieten ist irgendwo ein Thema Datenschutz trotzdem mit drin. Also das heißt, egal was ich irgendwo im Unternehmen, ob ich jetzt Strafgesetzbuch, unlauterer Wettbewerb, Markenrecht, was weiß ich nicht, unterwegs bin, habe ich trotzdem irgendwo immer noch ein bisschen Datenschutz dabei. Oder wie siehst du das?
Ja, also der Datenschutz, der kommt immer mal wieder um die Ecke, wenn man ihn gar nicht erwartet. Tatsächlich, kommt natürlich auf den Einzelfall an, aber die Unternehmer sind gut beraten, wenn sie den Datenschutz nicht als, lästiges Beiwerk empfinden, sondern schon schauen. Und das wäre ja dann, auch deine Aufgabe und deine Arbeit, dass sie die ganzen Anforderungen der Datenschutzgrundverordnung und der Gesetze, die sich damit beschäftigen, erfüllen. Erfüllen als sinnvolle Aufgabe, nicht erfüllen als ein Muss. Ich glaube, die Unternehmer, die auch den Datenschutz auf dem Schirm haben, ja, sind da wirklich gut beraten
Ja,
oder
vor
sollten sich
allen
Hilfe
Dingen,
holen, zum Beispiel bei dir.
es ist natürlich auch ein Thema vom Vertrauen, ne? Also ich denke mal, es ist ein Vertrauensaufbau, wenn ich einen Datenschutz umgesetzt habe, auch gegenüber meinem Kunden, wenn ich sagen kann, ey, deine Daten sind bei mir sicher. Und ich gebe mal eins zu bedenken, wenn man so praktische Beispiele sieht, wo was passiert. Und der Unternehmer muss dann seinem Kunden gegenüber sagen, seinem besten Kunden vielleicht, seinem größten Kunden, du pass auf, da ist ein Vorfall passiert, das und das ist passiert, weil ich keinen Bock hatte, datenschutzrechtlich das vorher umzusetzen. Und ich glaube, das tut keiner gern und das sollte man auch so ein bisschen auf dem Fokus haben.
Absolut. Und je länger ich mich mit diesen Themen beschäftige, desto mehr glaube ich auch, dass auch anwaltliche Beratung sehr davon profitiert, wenn bestimmte Themen gemeinsam mit fachlichen Experten beim Unternehmen aufgesetzt werden. Also natürlich gibt es Rechtsfragen, die ein Anwalt beantworten kann. Aber sehr häufig ist es so, dass die rechtliche Antwort alleine den Unternehmer nicht abschließend glücklich macht, weil es natürlich auch einer technischen Umsetzung bedarf oder einer Einbettung in andere Systeme. Und deswegen werbe ich sehr dafür, und das sind eigentlich meine Lieblingsmandate, wenn es gelingt, die Themen, die der Unternehmer hat, in einem rechtlich sicheren Rahmen, aber auch inhaltlich sauber, faktisch sauber, programmierungstechnisch sauber, also technisch, IT-mäßig, oder welche Abteilung auch immer dort betroffen ist, umzusetzen. Also getreu den Briten, die sagen, ein guter Jurist ist einer, der etwas vom Leben versteht. Und
Da ist man,
da wir aber
glaube ich,
nicht
bei
von
dir
allem,
ganz gut beraten.
oh danke, was man aber ja natürlich trotzdem nicht alles abdecken kann. Ja, deswegen freue ich mich halt auch so, dass in der KI-Beratung, ja, ich mit Manuel jemanden habe, der sich exzellent auskennt in den KIs an sich, aber auch in der Einbettung der KIs, aber auch im Strom der Daten, was ja auch für mich, fürs Datenschutzrecht, als auch für dich, für die Umsetzung, die Dokumentation sehr wichtig ist, wenn jemand da ist, der sagen kann, wohin gehen diese Daten überhaupt, der erklären kann, wie ist der Fluss, und wo stehen die Server und wie arbeitet die KI? Und finden wir das in den vertraglichen Regelungen wieder? Und das finde ich, das wird dann richtig gute Arbeit, wenn das gelingen kann, für den Unternehmer rechtlich und inhaltlich sauber aufzusetzen.
Definitiv. Darum freue ich mich ja auch, damit mitspielen zu dürfen in dem Gespann.
Ja.
Und jetzt nochmal zum Abschluss für unsere Zuschauer und Zuhörer. Welche Rechtsgebiete sind es denn, wo man dich ansprechen kann, dich, liebe Michaela? Also in welchen Rechtsgebieten unterstützt du denn gerne?
Ich unterstütze gerne im Arbeitsrecht, im Wirtschaftsrecht und alles, was Verträge betrifft. Also Vertragscheck, Neuaufsetzung von Verträgen, gerne auch Musterverträge. Ich habe ja mal begonnen im Notariat, das heißt, ich habe noch richtig gelernt, wie man einen Vertrag aufsetzt. Und Vertrag kommt ja interessanterweise von Vertragen. Das heißt, das ist ja ein Moment, wo die Parteien noch in der Lage sind, auszuhandeln, wie sie gut miteinander arbeiten wollen. Und da kommt auch das Thema vertrauensvolle Zusammenarbeit wieder zum Tragen. Ich sollte keinen Vertrag mit jemandem schließen, mit dem ich das Gefühl habe, ich kann mit ihm nicht vertrauensvoll zusammenarbeiten. Das kriegen wir im Vertrag nicht hin. Es wird zwar nachher ein Text sein, aber die Zusammenarbeit wird nicht funktionieren. Und ich bin dafür angetreten, dass die Verträge auch funktionieren und bin auch stolz darauf, dass, soweit ich es jedenfalls weiß, meine Verträge, die ich gestaltet habe, funktionieren bis heute. Und am allerbesten wird der Vertrag nicht mehr angefasst, weil die Zusammenarbeit gut funktioniert. Das heißt, in der Vertragsgestaltung ist mein Ansatz immer zu sagen, nehmen wir den Vertrag, um an dieser frühen Stelle, bevor er unterschrieben wird, herauszufinden, können die Parteien gut miteinander arbeiten.
Das heißt,
Ja,
auch
und was ich nicht
AGBs
mache,
sind
vielleicht
na,
zur Abgrenzung.
AGBs sind natürlich dein Steckenpferd auch, ne, weil viele verstehen unter
Genau,
Vertrag
AGBs.
jetzt nicht unbedingt AGBs, aber die gehören natürlich damit rein. Also auch das ist dein Steckenpferd. Das wollte ich nur noch mal erweitern.
So, ja, danke. Die AGBs natürlich auch. Da kann man selbstverständlich nicht mit jedem der Vertragspartner auf der anderen Seite diese Arbeit machen. Aber da ist es so, dass man sehr wohl gucken kann, sind die AGBs fair? Sind sie fair? Das heißt, erwarten wir, dass die vielen Kunden hier eine Vertragssituation vorfinden, die angemessen ist, die verständlich ist, die transparent ist an dieser Stelle.
Ja,
Genau,
und da
vielleicht
weiß
zum
ich, da haben wir ein paar Extrarunden gedreht gemeinsam, weil man hat als Arbeit, also als Unternehmer vielleicht einen anderen Ansatz von Kommunikation, als du es im Recht liest. Und das war sehr hilfreich, dass wir da die Extrarunden gedreht haben und du uns da auch die Augen geöffnet hast, weil das spielt sich im Marketing ja genauso wider.
Richtig. Und Marketing und Juristerei und Vertrieb und Juristerei haben etwas natürlich Gegensätzliches. Das ist einfach so.
Ist im Datenschutz
Aber
genauso. Also Marketing und Datenschutz ist das gleiche Thema. Die Marketingabteilung will immer alle KI-Tools nutzen und was weiß ich nicht. Und der Datenschutz sagt immer, aber da müsst ihr ein bisschen drauf aufpassen.
ganz genau. Und die Sachen, die ich abgebe, um das abschließend zu sagen, ist das Strafrecht und das Familienrecht. Das mache ich nicht, aber auch da habe ich in meinem Netzwerk sehr kompetente Kolleginnen und Kollegen, die das dann gerne übernehmen. Das heißt, wenn ich eine anwaltliche Anfrage bekomme und kann sie nicht selbst oder möchte sie nicht selbst übernehmen, dann habe ich immer Kolleginnen und Kollegen, die ich ansprechen kann und es bleibt niemand ohne Rechtsrat oder ohne
Super.
supervisorischen Rat, je nachdem, was gewünscht ist.
Genau. Ja, also zum Abschluss kann man nur sagen, natürlich haben wir auch deine Kontaktdaten, deine Links in den Shownotes unten drin. Wer also tatsächlich irgendwo Unterstützung braucht oder sagt, Mensch, ich möchte mal grundsätzlich eine Frage, was muss ich denn eigentlich tun oder wo hakt es bei mir? Ich denke mal, du stehst auch für ein Erstgespräch zur Verfügung.
Selbstverständlich.
Gut, also wir verlinken die liebe Michaela Theissen in unseren Shownotes. Und ansonsten denke ich, wir haben heute einen breiten Strauß aufgefächert gehabt, sind in viele Dinge reingehüpft. Und ich fand es spannend, also was wir gemeinsam besprochen haben. Gibt es noch irgendetwas, was du noch an unsere Zuhörer und Zuschauer mitgeben möchtest?
Ja, an unsere Zuhörer und Zuschauer würde ich gerne mitgeben, vertrauen Sie auf Ihr Bauchgefühl, ob sich eine rechtliche Frage stellt, ob Sie sich denken, vielleicht sollte ich hier doch mal lieber nachfragen, bevor ich es mache. Und bevor man da mehr oder weniger sehenden Auges in ein Problem läuft, einfach den Experten oder die Expertin kurz ansprechen. Da sind Anwälte vor allen Dingen sehr bereit zu. Also keine Angst vor Anwälten. Wir helfen gerne. Sprechen Sie mich auch gerne an. Und ja, zum Schluss, Corinna, darf ich mich natürlich sehr bedanken bei dir für das sehr spannende Gespräch mit Augenzwinkern. Vielleicht zwinkern wir nochmal. So. Genau so. Ja, und ich bedanke mich ganz herzlich.
Danke, dass du da warst und an unsere Zuhörer und Zuschauer natürlich auch. Rechtsgebiete, die jetzt nichts mit dem Datenschutz zu tun haben, sind nicht meine Gebiete. Gerne an die Michaela, die ist da offen dafür. Sie hat ja schon gesagt, welche Gebiete sie abdeckt. Wenn ihr euch jetzt fragt, Datenschutz, ja, ich habe da sowas, ich mache KI, ich mache dies, ich mache jenes. Wo betrifft denn das den Datenschutz? Wo muss ich aufpassen? Dann geht bitte auf unsere Webseite, die verlinken wir auch in den Shownotes und bucht euch bei einem unserer Berater ein kostenloses Erstgespräch und wir klären einfach mal, wo drückt euch der Schuh und wo können wir euch mit unseren Datenschutzkonzepten denn noch helfen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Kommentar oder ein Feedback da und liked es. Das hilft der Michaela und auch uns. Wir würden uns drüber freuen. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Podcast dann wieder. Und ich freue mich, wenn ihr wieder mit an Bord seid. Ciao!
Schön, dass du heute mit dabei warst. Weitere Informationen zu unserem DSGVO Erste-Hilfe-Koffer und Datenschutz findest du unter dsgvo-erste-hilfe.de. Du kannst dir gerne auch einen kostenlosen Termin buchen mit einem unserer Beraterinnen und Berater vom DSGVO Erste-Hilfe-Koffer-Team. Den Link dazu gibt's in den Shownotes. Such dir aus, von wem du dich beraten lassen möchtest und lass uns darüber sprechen, wie wir dir am besten weiterhelfen können. Bis zur nächsten Folge und denk immer daran, Datenschutz muss nicht kompliziert sein. Der DSGVO Erste-Hilfe-Koffer macht's leicht.